ein Land der Ordnung, der Regeln, der Sicherheit. Doch unter der Oberfläche lauert das Unbekannte. Verbrechen und Spuren, die im Nichts verlaufen. Wir folgen ihnen in diesem fiktiven Kriminalhörspiel. Folge für Folge. Denn manchmal braucht die Wahrheit eine zweite Chance. Willkommen bei Schattenakte, der Fall der Woche.
Tödliches Erbe. Der Herbstnebel lag schwer über dem Starnberger See, als ich die imposante Villa der Familie von Hohenstein erreichte. Ein prachtvolles Anwesen im neoklassizistischen Stil, umgeben von einem weitläufigen Park, der direkt zum See führte. Ich bin Kommissar Marc Brenner und dieser Fall sollte mich tief in die Abgründe deutscher Geschichte und die Last ungesühnter Schuld führen. Kommissarin Laura Stein, eine erfahrene Ermittlerin, Anfang 40, mit Spezialisierung auf Kunstdelikte, empfing mich am schmiedeeisernen Tor der Villa. Danke, dass Sie so schnell kommen konnten, begrüßte sie mich mit festem Händedruck. Friedrich von Hohenstein war nicht nur ein bedeutender Kunstsammler, sondern auch eine einflussreiche Persönlichkeit in Bayern. Seine Familie gehört seit Generationen zur Elite des Landes. Gemeinsam betraten wir die Villa, ein beeindruckendes Zeugnis von Reichtum und Geschmack. Im Inneren zeugten kostbare Antiquitäten und Kunstwerke vom Vermögen der Familie. Die Privatgalerie, in der der Mord stattfand, befand sich im Ostflügel. Ein moderner Anbau mit optimalen klimatischen Bedingungen und ausgeklügelten Sicherheitssystemen. Der Tatort war eine große, lichtdurchflutete Halle mit weißen Wänden, an denen die Meisterwerke der Sammlung hingen. Trotz der modernen Architektur hatte der Raum etwas Sakrales, fast wie eine Kathedrale der Kunst. Friedrich von Hohensteins Leiche war bereits abtransportiert worden, aber die Markierung auf dem Boden zeigte, wo er gefunden wurde, direkt vor einem neu erworbenen Klimt-Gemälde. Von Hohenstein wurde mit diesem Brieföffner erstochen, erklärte Stein und zeigte auf einen in Plastik verpackten, antiken Brieföffner mit Elfenbeingriff und goldenen Verzierungen. Ein Erbstück aus dem 19. Jahrhundert, das normalerweise in seiner Vitrine im Arbeitszimmer aufbewahrt wird. Die Rechtsmedizinerin Dr. Martina Becker erläuterte ihre vorläufigen Erkenntnisse.
Der Todeszeitpunkt liegt zwischen 21 und 23 Uhr am Vorabend. Ein gezielter Stich ins Herz, der sofort tödlich war. Der Täter wusste genau, was er tat. Kein Zögern, keine übermäßige Gewalt.
Ich untersuchte die Sicherheitssysteme der Galerie. Hochmoderne Bewegungsmelder, Kameras und Alarmanlagen sollten jeden unbefugten Zugang unmöglich machen. Wie konnte der Täter eindringen, ohne einen Alarm auszulösen? Srenje, fragte ich. Das ist eines der Rätsel, antwortete Stein. Das System wurde nicht deaktiviert oder manipuliert. Entweder kannte der Täter den Code oder er war bereits im Haus und hatte legitimen Zugang. Mein erster Weg führte mich zu Dr. Thomas Weber, dem Kurator der Privatsammlung und langjährigen Vertrauten des Opfers. Der distinguierte Mann, Mitte 50, mit Brille und graumeliertem Haar, empfing mich in seinem Büro neben der Galerie, umgeben von Kunstbüchern und Katalogen. Friedrich war ein Visionär, erzählte er mit gedämpfter Stimme. Seine Sammlung ist nicht nur wertvoll, sondern auch kunsthistorisch bedeutsam. Er hatte ein untrügliches Gespür für wichtige Werke und scheute keine Kosten, um sie zu erwerben.
Wie war Ihre Beziehung zu ihm?
Srenje, fragte ich. Wir arbeiteten seit über 20 Jahren zusammen. Er vertraute mir die Pflege und Erweiterung seiner Sammlung an. Wir waren nicht immer einer Meinung, aber wir respektierten einander.
Hatte Herr von Hohenstein Feinde?
Ein kurzes Zögern. In der Kunstwelt gibt es immer Rivalitäten und Neid. Friedrich war ein harter Verhandlungspartner und setzte sich durch, wenn er ein Werk haben wollte. Das hat nicht jedem gefallen. Und dann gab es natürlich die Kontroversen um die Herkunft einiger Werke.
Welche Kontroversen? Srenja hakte ich nach. Weber wirkte plötzlich defensiv.
Einige Werke in der Sammlung haben eine komplizierte Provenienz. Sie stammen aus der Zeit vor und während des Zweiten Weltkriegs. Es gibt Ansprüche, Restitutionsforderungen von Familien, die behaupten, die Kunstwerke seien ihren jüdischen Vorfahren geraubt worden.
In von Hohensteins Arbeitszimmer fand ich ein Notizbuch mit kryptischen Einträgen. Die letzte Eintragung vom Vorabend des Mordes lautete: Die Zeit der Verdrängung ist vorbei. Das Erbe der Schuld wiegt schwerer als jedes Vermögen. Wiedergutmachung ist überfällig, koste es, was es wolle. Sophia von Hohenstein, die Enkelin des Opfers, empfing mich im Wintergarten der Villa. Die selbstbewusste Frau Anfang 30, mit akademischer Ausstrahlung, arbeitete als Kunsthistorikerin mit Spezialisierung auf Restitutionsfragen für ein Museum in Berlin. Sie wirkte erschüttert, aber gefasst. Mein Großvater war ein komplexer Mensch, erklärte sie. Brillant, leidenschaftlich, aber auch stur und manchmal rücksichtslos in seinem Kunsthunger. In den letzten Jahren hatte er sich verändert, wurde nachdenklicher, fast melancholisch. Er sprach oft von Verantwortung und historischer Schuld. Wissen Sie, worauf er sich bezog? Srenje fragte ich. Ein Zögern. Die Sammlung? Ein Teil davon stammt aus der NS-Zeit. Mein Urgroßvater war ein hochrangiger Wirtschaftsfunktionär im Dritten Reich. Nach dem Krieg wurde er entnazifiziert, wie so viele, und baute sein Industrieimperium wieder auf. Die Kunstwerke blieben in Familienbesitz. Und Ihr Großvater wusste davon? Natürlich. Aber wie viele seiner Generation verdrängte er die Wahrheit lange Zeit. Erst in den letzten Jahren begann er, sich wirklich damit auseinanderzusetzen. Ich glaube, er wollte etwas in Ordnung bringen, bevor er stirbt. Die Untersuchung der Sicherheitssysteme ergab, dass nur wenige Personen Zugang zur Galerie hatten. Die Familie, Dr. Weber, das Hauspersonal und gelegentliche geladene Gäste. Die Überwachungskameras zeigten, dass am Abend des Mordes mehrere Personen die Villa betraten und verließen, darunter Maximilian von Hohenstein, der Sohn des Opfers, und eine unbekannte Person, die sich als Lieferant ausgab. Maximilian von Hohenstein, ein attraktiver Mann, Mitte 50, mit der aristokratischen Ausstrahlung seiner Familie, führte heute die Geschäfte des Familienkonzerns. Er machte keinen Hehl aus den Spannungen zwischen ihm und seinem Vater. Mein Vater und ich hatten unterschiedliche Vorstellungen, erklärte er kühl. Er lebte in der Vergangenheit, umgeben von seiner Kunst. Ich musste das Unternehmen durch die Herausforderungen der Gegenwart führen. In letzter Zeit war er irrational. Er sprach davon, einen erheblichen Teil des Familienvermögens für Wiedergutmachung auszugeben. Wiedergutmachung wofür? Srenje, fragte ich. Ein abfälliges Schnauben. Für angebliche Verbrechen meines Großvaters, als ob wir für die Sünden früherer Generationen büßen müssten. Diese Kunstwerke sind seit Jahrzehnten rechtmäßiges Eigentum unserer Familie. Am nächsten Tag entdeckte ich einen versteckten Safe hinter einem der kleineren Gemälde in von Hohensteins Arbeitszimmer. Mit Hilfe des Familienanwalts wurde er geöffnet. Darin befanden sich Dokumente zur Herkunft der Kunstwerke, darunter Belege, die bewiesen, dass mehrere wertvolle Gemälde tatsächlich aus dem Besitz jüdischer Familien stammten, die während der NS-Zeit enteignet wurden. Kommissarin Stein berichtete von einem ähnlichen Fall in München vor 3 Jahren. Ein Kunsthändler, der mit der Restitution von NS-Raubkunst befasst war, wurde ermordet aufgefunden. Der Fall wurde nie gelöst, aber es gab Verbindungen zu mehreren prominenten Sammlerfamilien, darunter auch den von Hohensteins. Ich erfuhr von einem heftigen Streit zwischen Friedrich von Hohenstein und Jakob Rosenberg, dem Nachfahren einer jüdischen Kunsthändlerfamilie aus Wien. Rosenberg hatte Ansprüche auf das kürzlich erworbene Klimt-Gemälde erhoben und behauptet, es sei seiner Familie während der NS-Zeit geraubt worden. Jakob Rosenberg, ein würdevoller Mann Ende 60, empfing mich in seinem Hotelzimmer in München. Er war extra aus New York angereist, um seine Ansprüche geltend zu machen. Dieses Gemälde, erklärte er und zeigte auf ein Foto des Klimt-Werks, hing bis 1938 im Salon meiner Großeltern in Wien. Nach dem Anschluss wurden sie enteignet, ihr Vermögen beschlagnahmt, ihre Kunstsammlung geraubt. Sie selbst kamen in Auschwitz um. Das Gemälde galt jahrzehntelang als verschollen, bis es plötzlich bei einer Auktion in London auftauchte und von Herrn von Hohenstein erworben wurde. Sie hatten also ein Motiv, ihn zu beseitigen, bemerkte ich. Rosenberg schüttelte traurig den Kopf. Ich bin hier, um Gerechtigkeit für meine Familie zu suchen, nicht um Rache zu üben. Außerdem, unser letztes Gespräch verlief überraschend positiv. Von Hohenstein schien bereit, das Gemälde zurückzugeben. Er sprach von Wiedergutmachung und historischer Verantwortung. Es war, als hätte er eine Art Wandlung durchgemacht. Die Überwachungsaufnahmen der Villa zeigten verdächtige Aktivitäten am Abend des Mordes. Mehrere Personen betraten und verließen das Anwesen zu ungewöhnlichen Zeiten, darunter Dr. Weber, Sophia und überraschenderweise auch Elena Berger, eine Journalistin, die über Raubkunst recherchierte und den Verstorbenen kurz vor seinem Tod interviewt hatte. Überraschend erhielt Sophia von Hohenstein anonyme Drohungen. Schweig über die Sammlung. Oder du teilst das Schicksal deines Großvaters. Ich ordnete sofortigen Personenschutz für sie an. Bei einer erneuten Befragung gab Dr. Weber widerwillig zu, dass von Hohenstein kurz vor seinem Tod eine wichtige Entscheidung treffen wollte.
Friedrich hatte sich verändert in den letzten Monaten, erklärte er. Er sprach davon, reinen Tisch zu machen und Frieden mit der Vergangenheit zu schließen. Er wollte ein Rechtsgutachten in Auftrag geben, um die Herkunft aller Werke seiner Sammlung zu klären.
Ich überwachte die Villa und die Kunstwerke. Die Atmosphäre war angespannt, die Familie gespalten in der Frage, wie mit dem Erbe umzugehen sei. Sophia plädierte für eine vollständige Aufarbeitung und Restitution, während Maximilian darauf bestand, den Status quo zu bewahren. Bei einer erneuten Befragung konfrontierte ich Jakob Rosenberg mit den Erkenntnissen über seine heftigen Auseinandersetzungen mit von Hohenstein. Der ältere Mann gab zu, den Kunstsammler kurz vor dessen Tod konfrontiert zu haben, bestritt aber vehement, ihn getötet zu haben. Ja, ich war hier, gab er zu. Ich wollte ein letztes Mal versuchen, ihn zur Rückgabe des Gemäldes zu bewegen. Zu meiner Überraschung war er aufgeschlossen, fast erleichtert. Er sagte, er habe eine Entscheidung getroffen, die alles verändern würde. Wir verabredeten ein weiteres Treffen für den nächsten Tag. Als ich ging, lebte er noch. Meine Recherchen zu von Hohensteins Vergangenheit förderten beunruhigende Details zutage. Sein Vater, Wilhelm von Hohenstein, war nicht nur ein hochrangiger Wirtschaftsfunktionär im Dritten Reich, sondern auch persönlich an der Arisierung jüdischen Vermögens beteiligt. Dokumente belegten, dass er gezielt Kunstwerke aus jüdischem Besitz für seine Sammlung sicherte, darunter auch das Klimt-Gemälde der Familie Rosenberg. Maximilian von Hohenstein verstrickte sich bei den Befragungen zunehmend in Widersprüche bezüglich seines Aufenthaltsortes in der Mordnacht. Er behauptete, in München gewesen zu sein, doch die Überwachungskameras zeigten ihn, wie er die Villa am Abend betrat und erst Stunden später wieder verließ. Mein Vater und ich, wir hatten ein kompliziertes Verhältnis, gab er schließlich zu. An jenem Abend kam ich her, um ihn zur Rede zu stellen. Er hatte mir eröffnet, dass er einen erheblichen Teil des Familienvermögens für Restitutionszahlungen verwenden wollte, Millionen, die dem Unternehmen entzogen würden. Wir stritten heftig, aber als ich ging, lebte er noch. Sophia wurde nach den Drohungen gesprächiger. Sie gestand, dass sie mehr wusste, als sie zugegeben hatte.
»Mein Großvater hatte mich eingeweiht«,
sagte sie mit gedämpfter Stimme.
»Er wollte alle geraubten Kunstwerke zurückgeben und einen Entschädigungsfonds einrichten. Er hatte bereits Anwälte und Provenienzforscher engagiert. Dr. Schmidt, ein Experte für Provenienzforschung, hatte einen umfassenden Bericht erstellt, der die problematische Herkunft vieler Werke dokumentierte.«
»Warum haben Sie das nicht früher erwähnt?«
»Ich hatte Angst. Mein Vater war strikt dagegen, sah es als Verrat am Familienerbe. Und Dr. Weber, er war außer sich, als er davon erfuhr. Die Sammlung war sein Lebenswerk und nun sollte sie zerschlagen werden.«
Elena Berger, die Journalistin, erhielt ebenfalls anonyme Drohungen. »Grabe nicht weiter in der Vergangenheit oder du wirst keine Zukunft haben.« Ich ordnete auch für sie Personenschutz an. Ein entscheidender Durchbruch kam, als ich in von Hohensteins E-Mails-Korrespondenz mit Anwälten über die geplante Restitution fand. Der Kunstsammler hatte tatsächlich beschlossen, alle geraubten Kunstwerke zurückzugeben und einen Entschädigungsfonds in Millionenhöhe einzurichten. Die offizielle Ankündigung sollte am Tag nach seinem Tod erfolgen. Bei der Durchsuchung von Dr. Webers Computer entdeckte ich verschlüsselte Dateien mit detaillierten Informationen zur Herkunft der Kunstwerke. Weber hatte offenbar seit Jahren systematisch Beweise für die problematische Provenienz unterdrückt und Dokumente gefälscht, um die wahre Herkunft zu verschleiern. Die Recherche führte zu einem alten Dokument im Bundesarchiv, das bewies, dass Wilhelm von Hohenstein persönlich an der Beschlagnahmung der Kunstwerke der Familie Rosenberg beteiligt war. Ein Foto zeigte ihn bei der Inventarisierung der Sammlung in Wien, begleitet von einem jungen Mann, Thomas Webers Vater, wie sich herausstellte, der damals als Kunstexperte für das Regime arbeitete. Dr. Klaus Schmidt, der Provenienzforscher, wurde nach einem Vortrag an der Universität München in seinem Büro niedergeschlagen aufgefunden. Er überlebte schwer verletzt und wurde ins Krankenhaus eingeliefert. Bevor er das Bewusstsein verlor, flüsterte er mir zu: Weber, er wusste alles, seit Jahren. Familiengeschichte. Als ich Dr. Weber zu diesem Vorfall befragen wollte, stellte ich fest, dass Sophia von Hohenstein verschwunden war. Ihr Apartment in München war verlassen, ihr Handy ausgeschaltet. Eine sofortige Fahndung wurde eingeleitet. Das Bild wurde nun klarer. Friedrich von Hohenstein hatte beschlossen, mit der problematischen Vergangenheit seiner Familie aufzuräumen und die geraubten Kunstwerke zurückzugeben. Diese Entscheidung bedrohte nicht nur das Familienvermögen, sondern auch die Karriere und Reputation all jener, die an der Verschleierung der Herkunft beteiligt waren, allen voran Dr. Thomas Weber. Am Abend kehrte ich zur Villa zurück, um nach Sophia zu suchen. Das Anwesen lag im Nebel, der vom See aufstieg und die Konturen der Gebäude und des Parks verwischte. Die Galerie war dunkel, nur das Sicherheitslicht spendete einen schwachen Schein. In den nebelverhangenen Gärten entdeckte ich Bewegungen. Vorsichtig näherte ich mich einem versteckten Pavillon am Seeufer, einem eleganten klassizistischen Bau, der früher als Sommerhaus diente. Im Inneren fand ich Sophia, die hektisch in alten Dokumenten suchte. Sie war erschöpft, verängstigt.
»Ich wusste, dass ich verdächtig wirken würde«,
erklärte sie mit zitternder Stimme.
»Aber ich habe meinen Großvater nicht getötet. Ich bin hier, um Beweise zu finden. Beweise, die seine Entscheidung rechtfertigen und die wahre Geschichte unserer Sammlung dokumentieren.«
»Was suchen Sie?« Srenja fragte ich.
Ein Tagebuch. Mein Großvater erwähnte ein Tagebuch seines Vaters, das detailliert beschreibt, wie die Kunstwerke erworben wurden. Er sagte, es sei der endgültige Beweis, der keinen Zweifel an der Notwendigkeit der Restitution lassen würde.
Plötzlich hörten wir Schritte. Im Pavillon erschien Doktor Thomas Weber, in seiner Hand eine Pistole.
»Es ist zu spät«,
sagte er mit überraschend ruhiger Stimme.
»Diese Dokumente werden niemand zu Gesicht bekommen.«
Ich näherte mich langsam, die Hand an meiner eigenen Waffe. »Sie haben Friedrich von Hohenstein getötet, nicht wahr, Doktor?« »Weber?« Der Kurator nickte langsam.
»Es war notwendig«,
sagte er leise.
»Er hätte alles zerstört, die Sammlung, mein Lebenswerk, meinen Ruf. Jahrzehnte der sorgfältigen Kuratierung und Dokumentation. Alles zunichte gemacht durch einen sentimentalen alten Mann mit plötzlichen Gewissensbissen.«
»Es ging nicht nur um die Sammlung«, erkannte ich. »Es ging auch um Ihre eigene Vergangenheit.«
»Mein Vater diente dem Reich als Kunstexperte«,
erwiderte Weber mit einem Anflug von Stolz.
»Er half, kulturelle Schätze zu bewahren und zu schützen. Nach dem Krieg wurde er zum Sündenbock gemacht, während andere, wie Wilhelm von Hohenstein, entnazifiziert wurden und ihr Leben weiterleben konnten. Ich habe mein Leben dem Aufbau dieser Sammlung gewidmet, habe ihre Herkunft geschützt, ihre Integrität bewahrt.«
»Sie haben die Wahrheit unterdrückt«,
sagte Sophia bitter.
»Sie haben Dokumente gefälscht, Provenienzen verschleiert, rechtmäßige Ansprüche abgewehrt.«
»Um ein größeres Ganzes zu schützen«, entgegnete Weber heftig, »diese Sammlung ist ein kulturelles Erbe, ein Gesamtkunstwerk. Sie in alle Winde zu zerstreuen, wäre ein Verbrechen gegen die Kunst selbst.«
»Und Dr. Schmidt?«, Srenia fragte ich. »Haben Sie auch ihn angegriffen, um die Wahrheit zu unterdrücken?«
Ein kurzes Nicken. Er wusste zu viel. Sein Bericht hätte alles offengelegt. Nicht nur die Herkunft der Werke, sondern auch meine Rolle bei der Verschleierung.
Als ich näher trat, richtete Weber die Waffe auf mich.
»Bleiben Sie, wo Sie sind. Ich will kein weiteres Blut vergießen, aber ich werde tun, was nötig ist.«
»Das ist keine Lösung, Doktor.« »Weber«, sagte ich ruhig, »die Wahrheit über diese Kunstwerke wird ans Licht kommen, mit oder ohne sie. Die Frage ist nur, auf welcher Seite der Geschichte sie stehen wollen.«
»Sie verstehen nicht«, entgegnete Weber verzweifelt, »diese Sammlung ist mein Leben. Ohne sie bin ich nichts.«
»Mein Großvater hat verstanden, dass es Wichtigeres gibt als Besitz«,
sagte Sophia leise.
»Er wollte Frieden finden, indem er das Richtige tat. Es ist nie zu spät dafür.«
In diesem Moment ertönte ein Geräusch vom Eingang des Pavillons. Jakob Rosenberg erschien, in seinen Händen ein altes, ledergebundenes Buch. »Ich habe es gefunden«, sagte er. »Das Tagebuch. Friedrich sagte mir, wo er es versteckt hatte.« Weber drehte sich erschrocken um, die Waffe nun auf den älteren Mann gerichtet.
»Geben Sie das her. Es gehört Ihnen nicht.«
»Es gehört der Wahrheit«, erwiderte Rosenberg ruhig, »und die Wahrheit gehört uns allen.« Während Weber abgelenkt war, nutzte ich die Gelegenheit. Mit einer schnellen Bewegung entwaffnete ich den Kurator und brachte ihn zu Boden. »Dr. Thomas Weber, ich verhafte Sie wegen des Mordes an Friedrich von Hohenstein.« Dr. Weber wurde verhaftet und gestand den Mord vollständig. Die Untersuchung deckte auf, dass er nicht nur die Herkunft der Kunstwerke systematisch verschleiert hatte, sondern auch persönlich von der Situation profitierte, durch Provisionen, bei Ankäufen und durch sein Ansehen als Kurator einer der bedeutendsten Privatsammlungen Europas. Das Tagebuch von Wilhelm von Hohenstein bestätigte die systematische Aneignung jüdischen Kunstbesitzes während der NS-Zeit und seine persönliche Beteiligung daran. Es dokumentierte auch die Nachkriegszeit, als er und andere ihre Vergangenheit reinwuschen und ihr Vermögen in die neue Bundesrepublik retteten. Sophia von Hohenstein setzte das Werk ihres Großvaters fort und initiierte einen umfassenden Restitutionsprozess.
Es geht nicht darum, die Vergangenheit ungeschehen zu machen,
erklärte sie bei einer Pressekonferenz.
Das ist unmöglich. Es geht darum, Verantwortung zu übernehmen und einen Schritt in Richtung Gerechtigkeit zu tun, so unvollkommen er auch sein mag.
Jakob Rosenberg erhielt das Klimt-Gemälde zurück, das seiner Familie gehörte. Bei einer kleinen Zeremonie in der Villa überreichte Sophia ihm persönlich das Werk. Dieses Gemälde kehrt nach über 80 Jahren heim, sagte er mit bewegter Stimme. Es kann den Verlust meiner Familie nicht ausgleichen, aber es ist ein Symbol dafür, dass die Wahrheit letztendlich siegt. Kommissarin Stein konnte nun auch den ähnlichen Fall in München abschließen. Der ermordete Kunsthändler hatte ebenfalls Nachforschungen zur Provenienz der von Hohenstein-Sammlung angestellt und war Weber zu nahe gekommen. Maximilian von Hohenstein, anfangs strikt gegen die Restitution, änderte nach der Lektüre des Tagebuchs seines Großvaters seine Haltung. »Ich habe die Vergangenheit immer als abgeschlossen betrachtet«, gestand er. »Aber sie ist es nie wirklich. Sie lebt in uns weiter, in unseren Privilegien, unserem Vermögen, unserer Position in der Gesellschaft. Es ist Zeit, dieser Wahrheit ins Auge zu sehen.« Dr. Klaus Schmidt erholte sich langsam von seinen Verletzungen und veröffentlichte seinen Bericht über die Provenienz der von Hohenstein-Sammlung. »Dies ist nur ein Fall von vielen«, erklärte er. »Tausende von Kunstwerken in Museen und Privatsammlungen weltweit haben eine ähnlich problematische Herkunft. Die Aufarbeitung hat gerade erst begonnen.« Elena Berger, die Journalistin, schrieb eine umfassende Reportage über den Fall, die internationale Aufmerksamkeit erregte und zu verstärkten Bemühungen um die Restitution von NS-Raubkunst führte.
»Friedrich von Hohenstein hat mit seinem Leben bezahlt«,
schrieb sie.
»Aber sein Tod hat eine Bewegung in Gang gesetzt, die längst überfällig war.«
In meiner letzten Nacht am Starnberger See besuchte ich noch einmal die Galerie der von Hohenstein-Villa. Die Wände waren nun teilweise leer, wo einst geraubte Kunstwerke hingen. Doch statt eines Verlustes empfand ich diese Leerstellen als Zeichen der Hoffnung, Räume, in denen neue Geschichten beginnen konnten, diesmal auf einem Fundament der Wahrheit und Gerechtigkeit. Als ich am nächsten Morgen den Starnberger See verließ, lichtete sich der Nebel langsam und gab den Blick frei auf die majestätischen Alpen am Horizont. Manche Schatten der Vergangenheit, dachte ich, können nie vollständig vertrieben werden. Aber wenn wir den Mut haben, uns ihnen zu stellen, können wir vielleicht in ihrem Licht klarer sehen und einen Weg in eine gerechtere Zukunft finden.
Der Fall ist gelöst. Fürs Erste. Doch hinter jeder Antwort lauern neue Fragen. Das fiktive Kriminalhörspiel ist vorbei. Hat es Ihnen gefallen? Dann abonnieren Sie diesen KI-generierten Podcast. Nächsten Sonntag öffnen wir die nächste Schattenakte.